Februar 2021 wurde die Jahreslosung für dieses Jahr festgelegt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung, das ist ja sowas wie ein christliches Motto für ein Jahr mit einem biblischen Thema. Sie wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen spielen dabei keine Rolle, weil eben, wie gesagt, sie 4 Jahre im Voraus festgelegt wird, beziehungsweise werden Vorschläge eingebracht. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, dass eine zentrale Aussage der Bibel in das Blickfeld genommen wird, und zwar in einer möglichst einprägsamen, knappen Formulierung, so wie auch dieses Jahr. Und dieses Bibelwort, das soll in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken, aber auch mal aufrütteln und provozieren. Die Jahreslosungen gibt es übrigens seit 1930. Und mehr dazu könnt ihr erfahren auf der Seite jahreslosung.net. Und da sind auch alle Jahreslosungen aufgelistet seit 1930. Ist hochinteressant, mal zu schauen, was da alles so dran war. Und nachdem dann die Jahreslosung steht, dann machen sich Künstler und Grafiker an die Arbeit. Und es entstehen zahlreiche Illustrationen und Grafiken zur Jahreslosung. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Internet, wenn man nur mal eingibt, Jahreslosung 2024, und da kommt noch viel, viel, viel mehr. Mich haben 3 Illustrationen in diesem Jahr von der Jahreslosung sehr angesprochen, und ich möchte euch diese 3 im Laufe der Predigt aufzeigen. Die erste habt ihr schon gesehen, sie stammt aus dem Arbeitskreis für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche von Brandenburg und Obere Lausitz. Und in dieser Illustration wird deutlich, in welche gesellschaftlichen Spannungen die Jahreslosung hineinspricht. Rechts unten seht ihr, wird die Klimakrise angedeutet, hitziges Thema. Links wird sehr deutlich das spannungsgeladene Thema Migration. Links unten sieht man angedeutet die Kriege, die uns beschäftigen. Und das alles sind Themen, die polarisieren in unserer Gesellschaft. Und wir merken nicht nur an diesen Themen, wie der Umgangston in unserer Gesellschaft zunehmend rauer wird und aggressiver. In der Mitte wird ein helles Herz angedeutet und darüber eine Taube. Und ihr kennt das, die Taube ist das Symbol des Heiligen Geistes. Und damit soll die Quelle der Liebe aufgezeigt werden. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat und die konkret und sichtbar in diese Welt gekommen ist. Und der Heilige Geist, der die Liebe in uns wachsen lässt. Wenn man sich die Personen anschaut, manche Personen im Bild werden von dieser Liebe förmlich angezogen, so richtig hineingezogen in diese Liebe. Andere stehen eher skeptisch, ablehnend gegenüber. Und ich lade euch ein, dieses Bild mal zu meditieren und überlegen, wo stehst du eigentlich in diesem Bild oder wo möchtest du gerne sein? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Schrieb Paulus ganz am Ende seines Briefes an die Korinther. Für uns ist es der erste Brief, aber er hat mehr geschrieben an die Korinther, ist eigentlich der zweite Brief. Und damit fasst er das Wesentliche seines Briefes noch einmal zusammen. Ich lese mal den ganzen Vers 13 und 14, sozusagen als Resümee. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann kommt noch eine kleine Anweisung, Grüße und fertig ist der Brief. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth Anfang der 50er Jahre gegründet. 1,5 Jahre lang lebte Paulus dort in Korinth bei den Menschen und hat dadurch eine sehr intensive Beziehung mit den Christen in Korinth. In seinen Briefen erkennt man aber auch, dass diese Beziehung nicht ohne Spannungen war. Da gab es heftige Auseinandersetzungen. Korinth war eine große Hafen- und Handelsstadt, ein Schmelztiegel vieler Kulturen. Bei Ausgrabungen hat man entdeckt, dass tausende Tempel entdeckt, mit und religiöse Opferschreine, und das zeigt etwas von der Vielfalt und Pluralität dieser Stadt. Und mitten in diesem Siedepunkt der Kulturen lebte die christliche Gemeinde. Sie bestand aus Juden und Heidenchristen, die sich in verschiedenen Hausgemeinden in Korinth trafen. Vermutlich auch in ganz unterschiedlichen Milieus der Stadt, also im Hafenviertel und in den Villenvierteln, ganz unterschiedlich. Das heißt, in der Gemeinde spiegelte sich die soziale Vielfalt der Gesellschaft auch mit ihren Spannungen wieder. Also Gemeinde war eigentlich Gesellschaft nur ein bisschen klein zusammen. Es gab reiche Hausbesitzer, können wir lesen, bei denen sich die Gesamtgemeinde traf, weil sie eben große Häuser hatten. Und dann gab es Sklaven, die kein Eigentum hatten und auch wenig Rechte. Und man kann annehmen aus Formulierungen des Briefes, dass die Gemeinde wohl eher aus ungebildeten Christen aus ärmeren Verhältnissen stammte. Man traf sich also in kleinen Hausgemeinden in den jeweiligen Milieus, aber auch zu gemeinsamen Gottesdiensten in den Häusern der Reichen. Und dort traten dann die Konflikte und unterschiedlichen Lebensstile aufeinander. Es gab ethische Probleme. Es gab Rechtsstreitigkeiten. Man hat prozessiert vor weltlichen Gerichten gegeneinander. Es gab unterschiedliche Ehevorstellungen, unterschiedliche Speisevorschriften, Götzendienst, unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit, Probleme bei Gottesdienstabläufen. Von Abendmahl wird berichtet, dass die Reichen schon zusammenkamen und sich richtig voll gefressen und getrunken haben und schon betrunken waren, bis dann die Armen kamen, da war nichts mehr da. Es gab Uneinigkeit im Umgang mit den Geistesgaben und gerade auch auf sexuellem Gebiet wurden Dinge sehr heiß diskutiert. Es gab zum Beispiel Verheiratete, die aus asketischen Gründen nicht miteinander geschlafen haben, während andere nichts dabei fanden, mal zu Prostituierten zu gehen. Und andere hatten offenbar auch nichts dagegen, dass ein Mann ein Verhältnis mit seiner Schwiegermutter hatte. Das Motto, alles ist erlaubt. Und Paulus ergänzt aber, es dient aber nicht alles zum Guten. Dazu kamen dann ganz unterschiedliche religiöse Prägungen. Es gab Juden, die Christen geworden sind und jetzt darauf Bestand haben, dass bitte die jüdischen Gesetze weiterhin eingehalten werden. Und dann gab es aber auch Christen, die Heiden waren und sie konnten ohne Probleme an heidnischen Tempelgottesdiensten teilnehmen, dort auch das Opferfleisch essen. Die Gemeinde in Korinth war also eine Gemeinde voller Spannungen und Konflikte und das kann man sehr gut aus den Briefen des Paulus herauslesen. Und Paulus ermahnte immer wieder, doch aufeinander Rücksicht zu nehmen. An vor allem deutete Paulus immer wieder auf die Mitte des Glaubens, auf das, was verbindet, nämlich das Kreuz, Christus. Er argumentiert immer wieder in diesen Konflikten vom Kreuz her, von Christus. Und dass vor Gott alle gleich sind. Und Paulus betont auch in seinem Brief immer wieder, am Ende zählt nicht die Weisheit, am Ende zählt nicht die Erkenntnis, am Ende zählt nicht die Wahrheit, am Ende zählt die Liebe. Denn, so schreibt er, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das ist der Unterschied. Und gegen Ende des ersten Korintherbriefes kommt Paulus dann auf dieses große, auf diesen Hymnus über die Liebe, Kapitel 13, der alles übersteigt, die Liebe. Nur Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, sagt er. Das ist das Größte. Und die Liebe davon ist das Größte. Und die Jahreslosung ist sozusagen nochmal eine kurze Zusammenfassung des Briefes, worum es eigentlich geht. Und vor allem, es klingt in der Jahreslosung auch dieses hohe Lied der Liebe nochmal an. Das muss man also im Hintergrund haben, wenn man dieses alles in Liebe bedenkt. Da klingt das hohe Lied der Liebe an. Ich werde es gleich mal vorlesen. Das ist sozusagen die Erklärung zur Jahreslosung. Wenn wir uns jetzt also diese Situation der Christen in Korinth so anschauen, im Zusammenhang mit der Jahreslosung, dann merken wir, das ist bei uns nicht viel anders. Wir leben in einer ähnlich pluralistischen Gesellschaft, die immer weiter auseinanderfliegt. Der Umgangston wird aggressiver. Und auch innerhalb der Christenheit gibt es aufgeheizte theologische Debatten und Diskussionen und Konflikte, gerade auch auf sexualethischem Bereich, auch im Blick auf die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn wir das dann mal runterbrechen auf uns, auf unsere Gemeindesituation, müssen wir sagen, auch hier unter uns gibt es Spannungen, Konflikte, unterschiedliche Ansichten über den Kurs der Gemeinde, zum Thema Geistesgaben, all diese Dinge und vielerlei Spannungen und Unterschiede im Blick auf ganz unterschiedliche Themen. Und dazu kommen dann auch ganz persönliche Konflikte, die wir miteinander haben. Wir können also festhalten, Korinth ist nicht weit weg. Und die Jahreslosung spricht mitten in unsere Zeit, mitten in unsere Gemeindesituation hinein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das ist eine klare Ansage. Das ist kein Wunsch, so nach dem Motto, jetzt seid mal ein bisschen nett zueinander. Es geht auch nicht um Gefühle. Es geht nicht darum, dass wir jetzt eine kuschelige Wohlfühlstimmung hier unter uns erzeugen. Das Wort für Liebe, das Paulus meistens benutzt, auch an dieser Stelle, heißt Agape im Griechischen. Und das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Und das ist ein ganz hoher Level. Bedingungslos, konkret, konsequent, zugewandt, 100% für uns. Und im Hymnus auf die Liebe in Kapitel 13 wird beschrieben, was diese Liebe ausmacht. Und das muss man im Hintergrund behalten, wenn man über nachdenkt, alles in Liebe. Da wird die Liebe beschrieben. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Wenn man ihr Böses tut, trägt sie nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das ist der Maßstab für alles, was wir tun, in dieser Art Liebe. Man sollte sich eigentlich das Hohelied der Liebe neben die Jahreslosung hängen, dann hat man sozusagen gleich die Erklärung dazu. Die Jahreslosung sagt also nicht, habt euch lieb und seid nett zueinander, sondern sie gibt uns einen klaren Maßstab an, an dem wir uns orientieren sollen. Es ist auch kein Wunsch, so nach dem Motto, wäre schön, wenn es so bei euch wäre. Nein, die Jahreslosung beschreibt eine Haltung. Es geht um eine Haltung, eine innere Haltung, die sich in allen Situationen des Lebens zeigt. Es geht also um das Wie. Wie gehen wir miteinander um? Wie wir denken, wie wir glauben, wie wir reden, wie wir uns verhalten. In Liebe. Alles in Liebe. In der Liebe, mit der Gott uns liebt. Das ist ein enormer Anspruch. Bei all dem, was wir denken, was wir tun, sollen wir uns daran erinnern, wie Gott uns liebt. Das ist der Maßstab. Bedingungslos. Nie gegen uns, immer 100% für uns. Eine anschauliche Erklärung zur Liebe findet man auch in der Frucht des Geistes, bei Paulus angedeutet, weil er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe und dann sagt er weiter, wie sich diese Liebe im Einzelnen dann zeigt. Diese geistgewirkte Liebe zeigt sich darin, dass wir Freude haben, in Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das sind komprimiert zusammengefasst Kennzeichen dieser Haltung aus Liebe. Diese Haltung sollen wir einnehmen und das ist eine Wirkung des Geistes. Das heißt, diese Dinge und das Hohelied der Liebe sollen wir im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, wie gehe ich jetzt in Liebe mit jemand um? Wie sieht das aus? Welche Haltung muss ich dabei einnehmen? Und wesentlich an dieser Jahreslosung ist, dass sie auf das Tun zielt. Es geht um ganz konkretes Verhalten. Eben nicht um ein schwammiges, jetzt seid mal lieb zueinander. Das kann man nicht richtig konkret machen, einfach lieb zueinander sein. Aber die Haltung und das Tun, darauf kommt es letztlich an. In allen Lebensbereichen. Und das ist auch so radikal bei dieser Jahreslosung. Eben alles tut in Liebe. Und alles, das ist halt alles. Da gibt's keine Ausnahmen. Das ist sehr herausfordernd. Alles heißt eben auch und gerade in Spannungsfeldern und Konflikten soll alles in der Haltung der Liebe bestimmt sein. Alles, das bedeutet, wie wir diskutieren, wie wir streiten, wie wir reden, miteinander und übereinander, wie wir in Mails und in sozialen Medien schreiben, wie wir einander ermahnen, wie wir kritisieren, wie wir in der Gemeinde mitarbeiten, wie wir zusammen Bibel lesen, die Bibel auslegen, wie wir Gemeinde leiten und wie wir uns der Gemeindeleitung unterordnen und wie wir das Gemeindehaus putzen. Und noch vieles mehr, alles eben. Und wie wäre das, wenn wir all diese Dinge, die ich jetzt aufgezeigt habe und noch viel mehr, in dieser Haltung der Liebe tun würden? Das wäre doch revolutionär. Die Stiftung Marburger Medien hat das genial illustriert, finde ich. Das finde ich am stärksten, diese Grafik zur Jahreslosung. Wenn wir alles in Liebe tun, dann würde das eine Revolution auslösen. Wie würden wir diskutieren, wenn wir in Liebe künftig diskutieren? Wie würden wir streiten? Streiten ist ja nicht verboten. Wie würden wir streiten, wenn wir in Liebe streiten? Wie würden wir in Liebe miteinander reden? In Liebe übereinander reden? Wie würden wir in sozialen Medien schreiben? Wie würden wir einander ermahnen, wenn es in der Liebe geschehen soll? Wie können wir in Liebe kritisieren? Wie arbeiten wir in Liebe in der Gemeinde? Wie bringen wir in Liebe unsere Gaben ein? Wie lesen wir zusammen die Bibel in Liebe, in einer Haltung der Liebe? Und wie legen wir die Bibel in einer Haltung der Liebe aus? Wie leiten wir Gemeinde in Liebe? Und wie ordnet man sich der Gemeindeleitung unter in Liebe? Und wie kann man in Liebe das Gemeindehaus putzen? Da wird's konkret. Was macht den Unterschied? All diese Dinge jetzt in Liebe zu tun, in dieser Haltung der Liebe. Was macht den Unterschied? Das ist für mich die spannende Frage. Was ändert sich, wenn ich alles künftig in Liebe tue? Wenn all diese Dinge im Sinne von Galater 5, der Frucht des Geistes, freudig gemacht werden. Freundlich, friedlich, geduldig. Wenn wir gütig sind und großzügig dabei. Und wenn wir bei allen Unterschieden und Konflikten trotzdem treu zueinander stehen. Wenn wir wissen, okay, wir können auch mal aneinander geraten, aber wir stehen grundsätzlich zueinander, wir sind treu. Auch treu zur Gemeinde und treu zu Jesus. Wenn wir freundlich bleiben, wenn wir die Beherrschung nicht verlieren. Ich denke, da wird sich viel verändern. Nicht nur etwas, sondern das kann wirklich eine Revolution werden, die langsam im Kleinen beginnt, die sich durch unsere Familien zieht, durch unsere Gemeinde, an unseren Arbeitsplatz, in unseren Ort, wo wir leben, in die Gesellschaft hinein. Und diese Revolution beginnt in kleinen Zellen. In den ganz, ganz kleinen Zellen, nämlich in unseren Gehirnzellen. Da fängt's an. Da muss sie anfangen, diese Revolution. Es muss sich unsere innere Haltung verändern. Und das wird sich auf unser Verhalten auswirken. Es ist also kein Appell, jetzt habt euch lieb, sondern das muss in unserem Kopf, in unserer Haltung, in unseren Gehirnzellen sich ändern. Wie kann das gehen? Wie können wir das alles in Liebe tun, diese Haltung einnehmen? Wie können wir unsere Haltung ändern? Es ist ja eine Haltungsänderung. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal kurz mit euch überlegen, warum das so schwierig ist, was die Gründe sein könnten. Warum ist das so schwer, alles in Liebe zu tun? Manches gelingt ja durchaus, aber eben nicht alles. Vielleicht liegt es an der Angst, zu kurz zu kommen, wenn wir nicht zurückschlagen, wenn wir uns nicht wehren, wenn wir nicht auf unser Recht bestehen. Vielleicht sind wir uns aber auch in unserer Meinung zu sicher und meinen, dass wir die richtige Erkenntnis und die Wahrheit besitzen. Und vielleicht sehen wir uns auch als unsere Pflicht an, die andere von dieser eigenen Überzeugung zu überzeugen, zu überführen. Vielleicht sehen wir uns, ist es ja auch Liebe zu sagen, ich muss den anderen auf seine Fehler hinweisen, wo er falsch liegt. Problem könnte darin liegen, dass unser Streben nach Erkenntnis, nach der Wahrheit über dem Streben nach der Liebe steht. Dass es uns um Überzeugung geht. Dafür treten wir überzeugt ein für unsere Überzeugungen. Dass es uns um die Wahrheit geht und die richtige Erkenntnis, ist ja nicht verkehrt. Aber wenn das das oberste Ziel ist, dass wir das vertreten, was wir als den richtigen Weg halten und dafür kämpfen und uns leidenschaftlich einsetzen oder uns zurückziehen, resigniert, wenn es eben anders läuft. Den aufgeheizten Korinthern und auch uns, schreibt Paulus, strebt nach der Liebe. Wahrheit und Erkenntnis sind Paulus wichtig. Wir müssen diskutieren, was wahr ist, was der richtige Weg ist. Aber streben sollten wir bei alledem immer nach der Liebe. Das ist immer noch eins oben drüber. Und da ändern wir halt oft die Reihenfolge, habe ich den Eindruck, dass es zuerst um Wahrheit und Erkenntnis geht und dann kommt irgendwann auch mal die Liebe. Aber bei Paulus ist das umgekehrt. Letztlich geht es uns oft doch darum, dass wir einfach Recht haben und dass wir uns dabei auch sehr wichtig nehmen. Erkenntnis bläht auf, schreibt Paulus. Erkenntnis ohne Liebe führt dazu, dass wir uns aufblähen und wichtig nehmen. So schreibt Paulus in Kapitel 8 im ersten Korintherbrief. Die Erkenntnis allein macht überheblich. Nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Da meint jemand, etwas richtig erkannt zu haben, schreibt er. Aber er hat noch nicht erkannt, worauf es bei diesem Erkennen ankommt. Doch wer Gott liebt, der weiß, ich bin von ihm erkannt und angenommen. Und damit zeigt Paulus den Weg, wo es eigentlich hingehen soll. Erkennen geht auf Gott erkennen, Gottes Beziehung, das ist das Wesentliche. Wer sich von Gott bedingungslos geliebt und angenommen weiß, der kann lieben, weil er erstmal diese Liebe erkannt hat und diese Liebe immer mehr für sich aufnimmt. Der kann sich zurücknehmen, der kann loslassen. Wer sich von Gott geliebt weiß, der muss nicht um seine Standpunkte und Bedürfnisse kämpfen, der muss nicht immer Recht haben. Der braucht auch nicht die Anerkennung, den Beifall der anderen, weil er sich von Gott geliebt weiß. Paulus wurde heftig angegriffen von manchen Korinthern, aber er hat gesagt, ich muss mich euch gegenüber überhaupt nicht rechtfertigen. Wichtig ist, wie Gott mich sieht. Das hat Paulus Standing gegeben. Und damit kommen wir hin auf den Weg, wie wir alles in Liebe tun können. Und das zeigt das letzte Bild auf. Wir können jetzt nicht am 1. Januar einfach den Schalter umlegen und ab jetzt machen wir alles in Liebe. Aber wir können an jedem Tag in 2024 eine Entscheidung treffen. Ich will heute alles in Liebe tun. Und man kann es auch in ganz konkreten Situationen, in die man so reinschlittert, sagen, stopp, ich will alles und auch das jetzt in Liebe tun. Die Jahreslosung ist eine klare Ansage. Sie ist Wort Gottes und wir wissen, was Wort Gottes für uns ist. Es gilt uns. Wir sollen uns daran halten. Wie gehen wir mit Aufforderungen um? Man kann sie ignorieren, man kann sie diskutieren, zerreden, bis nichts mehr da bleibt. Oder eben gehorchen. Klingt nicht schön, aber das meint Paulus letztlich. Es ist ein Befehl, es ist eine Aufforderung. Mach das, so soll es sein. Das heißt, für einen Befehl braucht es eine Entscheidung. Ich treffe eine Entscheidung. Damit beginnt's. Ich warte nicht, dass irgendwann mein Gefühl der Liebe über mich kommt, sondern ich treffe ganz konkret eine Entscheidung. So wie Gott sich entschieden hat, uns zu lieben, so will ich mich auch entscheiden. Gott hatte auch nicht nur ein liebevolles Gefühl für uns, sondern diese Liebe wurde konkret mit der Entscheidung, als Jesus Christus in diese Welt zu kommen. Und das führte zu einer Veränderung. Und so ist es auch mit unserer Entscheidung, alles in Liebe zu tun. Es ist eine Entscheidung, die einen Veränderungsprozess in Gang setzt. Und ich merke das schon bei mir, seit ich jetzt mit dieser Jahreslosung mehr unterwegs bin, dass man es immer wieder in bestimmten Situationen aufploppt, wo ich genervt bin oder so. Ich sage, stopp, Liebe, mach's in Liebe. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ich will es jetzt in Liebe tun. Und dieser Veränderungsprozess geschieht zwischen zwei Beziehungen. Alles in Liebe tun kann ich nur, wenn ich von Gott geliebt bin. Das ist die eine wesentliche Beziehung. Diese Liebe brauche ich erstmal für mich. Und daher formuliert Jesus als wichtigstes Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit allem, was du bist. Und das hat damit zu tun, dass dieser Herr uns liebt. Also erstmal eine Liebesbeziehung zu Gott, das ist das Erste und das Wichtigste. Wir suchen also ganz konkret die Liebe Gottes und seine Nähe jeden Tag. In dieser Liebe finden wir Identität. Wir sind geliebte Kinder. Wir sind heilig. Wir sind in Gottes Augen gerecht, tadellos, bedingungslos geliebt und angenommen. Gott ist für uns und das brauchen wir immer wieder, diesen Zuspruch. Und daraus können wir dann unseren Mitmenschen lieben, so wie es Jesus gesagt hat. Das ist das zweite Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und alles in Liebe bedeutet also, in diesen beiden Beziehungsebenen zu leben und darin hin und her zu pendeln und sich danach auszurichten. Manchmal muss ich mit Gott über meinen schwierigen Mitmenschen reden. Ich muss mir Liebe geben lassen für den anderen. Und das ändert dann meine Haltung. Wir haben ja festgestellt, Liebe beginnt mit Haltung. Es geht um einen Veränderungsprozess. Alles in Liebe tun ist ein Veränderungsprozess. Und letztlich kommt es aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, hatten wir gelesen, bewirkt Frucht in uns. Und diese Frucht ist Liebe, die sich dann in unterschiedlichen Ausprägungen zeigt. Das heißt, wenn wir unsere negativen Gedanken erstmal ausräumen, kann der Heilige Geist immer mehr Raum in uns einnehmen. Deswegen sagt er auch Paulus, lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und räumt erstmal das Böse, das Negative, die schlechten Gedanken raus, den Ärger, den Frust. Das, was uns so belastet, abgeben, ausschütten. Wir haben es vorhin gesungen, ich schütte mein Herz bei dir aus. Und dann lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und dann wird etwas wachsen in uns, nämlich Liebe, mit all diesen schönen Eigenschaften. Ich habe ein schönes Beispiel gelesen, was daraus entstehen kann. Hat auch mit Wachsen zu tun. Der Theologe Margus Tesch hat das so formuliert, wie das aussieht, in Liebe handeln. So zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Also wenn es mir darum geht, dass andere gemeinsam mit mir wachsen und blühen und sich entfalten, dann werde ich es in Liebe tun. Wenn ich das im Blick habe, ich will, dass durch mein Verhalten, durch meine Haltung andere wachsen, geistlich wachsen, blühen, aufgehen, sich entfalten. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wo wir geistlich stehen und wie es um unsere Liebe bei anderen bestellt ist, dann brauchen wir eigentlich nur, so Markus Tesch, finde ich spannend, auf unsere Mitmenschen schauen, wie es denen geht. Dann merken wir, wie weit wir sind mit unserer geistlichen Liebeshaltung. Dann können wir fragen, entwickeln sich Menschen in meiner Gegenwart weiter? Wachsen sie? Blühen sie auf? Das ist der ultimative Liebestest. Gerade bei Menschen, die wir kennen und die uns sehr gut kennen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist ein gutes Motto für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Und das passt zu dem Motto oder Thema, was wir in unserer Ältestenklausur als Jahresthema für 2024 formuliert haben, nämlich werden wie er. Das passt sehr gut zur Jahreslosung. Werden wie Jesus, das ist unser Ziel, da wollen wir dran arbeiten. Denn er hat uns gezeigt, wie in Liebe gehandelt wird. Er hat alles in Liebe getan. Und wenn wir schauen, wie er war, wird das auch uns verändern. Wie er gelebt hat, was er gesagt hat, wie er gebetet hat, das wird uns verändern. Darum soll es in diesem Jahr gehen. Ich bin gespannt, wie das uns und unsere Gemeinde verändern wird, was wir am Ende des Jahres sagen können. Aber wie gesagt, Veränderung beginnt in den kleinsten Zellen, in unseren Gehirnzellen. Amen.